Seid an diesem Abend, an diesem Pfingstsonntagabend, den 19. Mai, hier in Vesperweiler ganz herzlich gegrüßt in Jesu Namen mit seinem Wort aus 1. Mose, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Wir haben gestern gelesen, Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten. Das finden wir hier gerade in den ersten drei Versen der Bibel. Ich lese noch einmal, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten. Das geschah hier zu Beginn der Schöpfung. Wir wollen aufstehen und dem Herrn diesen Abend übergeben. Lieber Vater im Himmel, du, der Schöpfer Himmels und der Erden, der du aus dem Chaos, das schon am Anfang durch Satan und seine Engel entstand, du hast es zugelassen, der du aus der Finsternis das Licht hervorgehen ließest, und zwar indem dein Geist schwebte auf der Urtiefe. Und genauso tust du es heute bei der Neuschöpfung. Du machst aus unserem Chaos, aus unserem Sündenchaos ein Neues, indem du durch deinen Geist uns erleuchtest, zu uns sprichst und dann durch Golgatha um Jesu Willen ein Neues auch in unserem Leben geschaffen hast und völlig schaffen wirst. Aus den Wüsten, Gärten, ein Paradies. Wir danken dir von ganzem Herzen für Pfingsten, wo du dieses bereits zum Teil erfüllt hast und noch vollends erfüllen wirst. Und auch in unserem persönlichen Leben heute, wo wir leben, durch deinen Geist, durch dein Reden, durch deinen Geist zu uns und durch uns, die Wüste zur fruchtbaren Gegend machst. Gebrauche uns dazu und auch diesen Abend. Und wir danken dir für Pfingsten, dass du es geschenkt hast vor 2000 Jahren, dass die neue Zeit bereits durch das Sühnopfer deines Sohnes angebrochen ist und wir uns freuen dürfen, wenn du vollenden wirst, was da ausgegossen wurde. Lobpreis und Dank sei dir dafür. Amen.
Thank you.
Ich möchte auch besonders hinweisen auf dem Büchertisch auf die beiden Pfingsttraktate, wo wir zusammengefasst haben, was Pfingsten eigentlich bedeutet. Das Wort kommt von 50. Ja, Pentekost heißt es im Spanischen, auch ähnlich, glaube ich, im Rumänischen. Ihr habt es uns damals übersetzt. Es ist der 50. Tag nach Ostern, nach Ostersonntag. Wir wollen jetzt miteinander aufschlagen Apostelgeschichte 13. Aus diesem Abschnitt haben wir das Thema gewählt für diese Woche, nämlich der Heilige Geist sprach. Und wir werden noch einmal still und bitten dich, Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder an deinem Wort. Amen. Apostelgeschichte 13. Es waren aber zu Antiochien in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit Herodes dem Vierfürsten erzogen war, und Saulus. Da sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie gehen. Diese nun, wie sie ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie gen Seleukia und von da schifften sie gen Zypern. Und da sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in der Judenschulen, also in den Synagogen. Sie hatten aber auch Johannes, nämlich Johannes Markus, der das Evangelium geschrieben hat, zum Diener. Soweit dieser Abschnitt. Wir sehen hier, wie Gott mit Pfingsten etwas ganz Neues begonnen hat. Wir haben gestern Abend ja gelesen, das heilsgeschichtliche Ereignis von Pfingsten. Das steht in Apostelgeschichte 2. Und wir sahen, wie der Geist Gottes auf die versammelte Menge kam. Und zwar steht in Kapitel 1, dass die Jünger, nachdem der Herr Jesus gen Himmel gefahren war, so wie der Herr Jesus gesagt hat, wieder umgekehrt sind nach Jerusalem, von dem Berg, der da heißt der Ölberg. Und dann, als sie hineinkamen nach Jerusalem, stiegen sie auf den Söller, wo sich aufhielten Petrus und Jakobus, Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus. Bartholomäus war wahrscheinlich Nathanael. Und Matthäus, Jakobus des Alpheus Sohn und Simon Zelotes und Judas des Jakobus Sohn. Diese alle waren stets beieinander, einmütig mit Beten und Flehen, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Und dann geschah am ersten Tag, am 50. Tag, am ersten Tag der Woche, am 50. Tag nach Ostern, Pfingsten, als sie so zusammen waren und beteten. Das haben wir gestern Abend gelesen und haben gesehen, wie Gott durch Pfingsten das erfüllt hat, was der Herr Jesus in seinen 33 Erdenjahren herbeigesehnt hat. Wie wünschte ich, bin gekommen, um ein Feuer auf Erden anzuzünden, und wie wünschte ich, dass es schon brennte. Aber was musste erst geschehen, bevor dieses Feuer brannte? Er musste erst sein Leben als Sühnopfer geben. Erst dann konnte der Geist ausgegossen werden. Er musste erst sein reines Leben zur Sühne auf den Opferaltar legen und den Wert durch seinen Tod für uns schaffen, der uns mit Gott versöhnt hat. Und weil er ohne Befleckung war, hat sein Tod den Wert erwirkt, der eine solche Kraft hatte, dass er alle unsere Verfehlungen sühnen konnte. Und er hat diesen Wert eben nicht für sich genommen, er hat den Wert für uns genommen. Wir sind also durch das Sühnopfer des Herrn Jesus zu Gott zurückgekommen, alle, die an ihn glauben. Und erst danach konnte er den Geist senden, denn an Himmelfahrt wurde er als Mensch, als wahrer Mensch, der das Blut gebracht hat, verherrlicht vor Gott. Ihm wurde das Reich übergeben. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und da erst konnte Gott ihm den Heiligen Geist geben, wie er es versprochen hatte, damit er diesen Geist ausgießt. Und wir haben gesehen, so wie der Wert des Todes Jesu uns zu Gott gebracht hat, so hat der Wert seines Lebens, das aus dem Tod hervorging, uns den Herrn gebracht. Gottes Geist konnte sich wieder uns nahen. Unsere Sünde hatte den Geist Gottes so beleidigt, so betrübt, dass er nicht zu uns kommen konnte. Aber um Jesu Willen, des anderen Menschen, der rein war und für uns diesen Wert erwirkt hat, konnte Gottes Geist und damit Gott wieder zu uns kommen. Er war gerechtfertigt. Gott war gerechtfertigt in seiner Heiligkeit, weil der Herr Jesus alles erfüllt hatte an dem Kreuz von Golgatha, was Gott in seiner Heiligkeit gerechtfertigt hat. Also sein Sühnopfer brachte uns zu Gott und seine Ausgießung des Heiligen Geistes, den er vom Vater bekommen hatte, dieses neue Leben, das hat uns, was er ausgegossen hat, hat uns den Vater gebracht, hat uns Gott wieder nahe gebracht. Denn erst dann konnte der Geist Gottes wieder zu den Menschen kommen, durch den allein wir Gott erkennen können und durch den allein wir auch gehorsam sein können. Und das sahen wir in Apostelgeschichte 2. Da begann das Feuer zu brennen. Die Sehnsucht des Herrn Jesus wurde erfüllt. Und seit Pfingsten vollendet der Herr Jesus, was er angefangen hat in seinen 33 Ehrenjahren. Ich lese noch einmal Apostelgeschichte 1, Vers 1. Von alledem, das Jesus anfing, beides zu tun und zu lehren, davon hatte Lukas im Lukas-Evangelium berichtet, er begann in seinen 33 Jahren zu tun und zu lehren, was von Gott war. Und mit Pfingsten begann er durch den Heiligen Geist zu vollenden, beides zu tun und zu lehren, alles, was er uns von Gott sagen wollte. Pfingsten ist also die Fortsetzung von den 33 Erdenjahren des Herrn Jesus, aber weil er jetzt leibhaftig beim Vater ist, durch den Geist Gottes. Und das sehen wir jetzt in Kapitel 13. Wen gebraucht er dazu, um zu tun und zu lehren? Seine Missionare. Und darum ist die Zeit des Heiligen Geistes gleichzeitig auch die Zeit der Mission. Und die Zeit der Gnade wird sie genannt. Von Apostelgeschichte 2 an, von Pfingsten an, von dem Geburtstag der Gemeinde an, bis zur Entrückung der Gemeinde, ist unser Auftrag zu vollenden, im Tun und im Lehren, was der Herr Jesus angefangen hat in seinen 33 Erdenjahren. Jeder Gläubige ist dazu gerufen. Und es ist die Sendung des Heiligen Geistes. Darum haben wir hier gelesen: Da sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat also nicht nur die Einheit wiederhergestellt mit dem Vater, sondern der Heilige Geist hat uns jetzt den Auftrag gegeben, damals Paulus und Barnabas, Saulus und Barnabas und jetzt uns, diese Mission des Herrn Jesus zu vollenden, jeder an seinem Platz. Und ist es nicht schön, das wurde heute Morgen auch so klar gesagt, sie blieben aber beständig in der Apostellehre. Das ist die Grundlage. Und darum, ich freue mich auch so über das Haus hier, dass ihr darüber wacht, dass die gesunde Lehre nicht vermischt wird. Das ist so wichtig, weil der Feind alles daran setzt, das Heiligste zu vermischen. Und heute ist er dabei, die weltweite Gemeinde umzufunktionieren. Auch durch Tun, aber durch ein eigenes Tun ohne den Heiligen Geist, auch durch Lehren, aber durch ganz falsche Lehren, vermischt mit der Bibel und darum umso gefährlicher. Und darum wacht der Heilige Geist und er will, dass ich und du wachen, dass der Apostellehre unsere Grundlage ist. Darum müssen wir sie kennen. Darum ist uns auch so wichtig, durch die Hirtenbriefe immer wieder auch weiterzugeben, was bedeutet Weihnachten? Was bedeutet Ostern? Was bedeutet Pfingsten? Ich möchte es euch herzlich auch empfehlen. Wir haben es auch unten ausgelegt in der Gemeinde, damit wir wieder wissen, was wir glauben und damit wir Antwort geben können. Und das haben wir gestern Abend auch gesehen. Weihnachten, Ostern, Pfingsten ist keine Erfindung von Menschen. Da kann einer dazu stehen, wie er will, ob ich das glaube oder nicht. Gott hat uns den Sohn geschenkt. Und der Sohn hat sein Leben gegeben. Und der Heilige Geist hat die Gemeinde gegründet. Der dreieinige Gott hat sich geoffenbart in diesen drei heilsgeschichtlichen Tatsachen. An Weihnachten sandte Gott der Vater seinen Sohn. An Ostern gab Gott der Sohn sein Leben und ist auferstanden, weil der Tod ihn nicht halten konnte. Und am Pfingsten kam Gott der Heilige Geist und gründete die Gemeinde aus Juden und Heiden und hat dem Apostel Paulus, der hier noch Saulus hieß, anvertraut die Lehre über die Gemeinde, die Lehre über Israel und die Lehre vom Mitgekreuzigtsein. Und ist es euch aufgefallen, Antiochien in Pisidien, wo sie ihre Mission begannen, ist ja in der heutigen Türkei. Wir sehen das in der Missionsgeschichte. Da, wo mal die Wüste blühte, ist jetzt durch Irrlehre wieder Wüste gekommen. Türkei, Islam, Europa, wo das Evangelium blühte, wird jetzt zu einer Multikulti-Generation, wo alles geduldet wird. Und wo man sagt, alle Religionen beten zu dem gleichen Gott. Aber wir wollen nicht darüber verzagen, wir wollen es sehen. Unsere Seele darf darüber bekümmert sein, weinen, wachen. Aber durch die Hilfe des Herrn wollen wir als Bewährte und Bewahrte hindurchgehen. Dazu sind auch diese Häuser da, diese Wochen, die Gottesdienste, dass wir uns gegenseitig stärken, dass wir nicht abweichen von dem, was er uns geschenkt hat an Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Da ist das ganze Heil eingeschlossen. Er hat es gegeben. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach. Der dreieinige Gott hat die erste Schöpfung gemacht, wissend, dass der Teufel alles zerstören würde. Er hat es eingeplant, denn wir lesen Offenbarung 13, Vers 8, vor Grundlegung der Welt wurde das Lamm erwürgt. Bevor der Sündenfall geschah, war die Erlösung im Himmel schon da. Offenbarung 13, Vers 8, wir können es lesen. Es ist das Kapitel, das über den Antichristen schreibt. Aber Gott hat es gefallen, ins Zentrum dieses Kapitels, das über den Antichristen schreibt, Vers 8, diesen herrlichen Satz zu sagen. Sogar innerhalb dieses schlimmen Satzes erklingt das herrliche Evangelium. Offenbarung 13, Vers 8, und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben sind. Da muss man ja weinen, wenn man das liest. Alle beten es an, Herr, lass mich nur nicht etwas Eigenes anbeten. Aber dann in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist von Anfang der Welt. Das heißt, das Kreuz war aufgerichtet, bevor der Engelfürst Luzifer und seine Engel, ein Drittel der Engel, gefallen ist und die Erde wüst und leer wurde. Für Gott war es keine Überraschung. Er hatte es eingeplant, denn der Geist Gottes schwebte über der Tiefe, der Urflut, über dem Chaos. Und Gott sprach. Der Heilige Geist sprach. Und der Heilige Geist sagte, sondert mir aus. Zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. Der Heilige Geist hat dich berufen. Wir können uns nicht selber berufen. Und wir müssen unterscheiden zwischen Menschen, die sich selbst berufen und einsetzen, das gab es damals schon, und zwischen denen, die der Heilige Geist berufen hat. Zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. Und dann in Vers 4, diese nun, wie sie ausgesandt waren vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat gesprochen, er hat berufen und er hat ausgesandt. Und zwar zusammen mit der Gemeinde. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Sehen wir, wie wunderbar Gott das Werk des Herrn Jesus weiterführt und vollendet? Durch die Gemeinde, die zusammenarbeitet mit dem Heiligen Geist, oder durch den Heiligen Geist, der zusammenarbeitet mit der Gemeinde? Denn wann sprach der Heilige Geist? Als sie dem Herrn dienten und fasteten. Also nicht auf irgendwelche mystischen Erscheinungen warten, sondern an deinem Platz, an meinem Platz, dem Herrn dienen und fasten, so wie Gott führt, dass wir auch auf etwas verzichten um seines Namens willen. Und während wir dem Herrn dienen, spricht der Heilige Geist und zeigt uns das Werk, den Auftrag, den er für mich und dich hat. Und er sondert aus und er sendet aus. Und nun möchte ich diese Dinge, die wir vom Heiligen Geist hier gelesen haben, im Zusammenhang mit Pfingsten noch einmal in das große Feld stellen, wovon wir auch heute Morgen schon gesprochen haben und was mich so sehr erfreut, wenn ich diesen Zusammenhang sehe. Und zwar sehen wir, dass Pfingsten nicht plötzlich unerwartet kam, sondern vorausgesagt wurde. Der Herr Jesus, wie hat er denn über den Heiligen Geist gesprochen? Schlagen wir mal auf. Johannes 7, Vers 37. Bei Gott kommt nichts einfach unerwartet in seiner Heilsgeschichte. Der Herr Jesus selbst spricht von der Erfüllung der großen Verheißung des Heiligen Geistes, der großen Erfüllung von Pfingsten auf dem Laubhüttenfest, in dem zweiten Jahr seines Dienstes, bevor er dann an das Kreuz ging. Und nachdem die Priester das Opferwasser ausgeschüttet hatten, sagte Herr Jesus hier, Vers 37 bis 39, aber am letzten Tag des Festes, der am herrlichsten war, sie haben da eine Pampelmuse hochgehalten, als Zeichen der Ernte, der reichen Ernte Gottes, als Zeichen auch für das tausendjährige Reich, wo sie dann gesegnet sein würden, am letzten des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, rief und sprach, wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und dann erklärt er, wovon er spricht hier. Was meint er mit dem Trinken? Was meint er mit dem zu ihm kommen? Was meint er mit dem Glauben? Das sagt er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verklärt. Das heißt, der Jesus musste erst ans Kreuz gehen. Vorher konnte Pfingsten nicht sein. Gott konnte nicht zu uns zurückkommen. Wir hatten ihn so beleidigt, so betrübt. Das ist ja auch zwischenmenschlich so. Ja, es kann dich jemand so beleidigen, dass du sagst, es ist vorbei mit unserer Freundschaft. Es geht nicht mehr, es geht nicht. Das ist ein Bild davon, wie Gott ist. Wir haben ihn, unsere Sünde hat ihn so beleidigt. Wir haben das goldene Kalb gewählt und er hat uns alles geschenkt. Ja, da kann Gott nicht einfach drüber weggehen. Er ist eine Persönlichkeit, er ist die Weltpersönlichkeit, die moralische Instanz. Und wir sind seine Geschöpfe, wir empfinden wie er. Darum konnte der Geist nicht eher auf die Erde kommen. Er ging zwar auf einige, auf die Propheten, auf die Könige, David, Salomo, aber er war nicht auf der Erde, wie nach Pfingsten. Das sagt er hier ganz klar. Der Heilige Geist war noch nicht da. Er meint damit nicht, dass die Propheten nicht durch den Geist gesprochen hätten. Das haben sie alle. Mose, vorher schon Henoch und nachher die großen und kleinen Propheten. Sie haben alle durch den Geist gesprochen, aber Pfingsten konnte nicht stattfinden. Gott konnte nicht wieder zum Menschen zurückkommen, weil die Sünde war da, die Trennung. Darum musste erst die Sünde gesühnt werden. Der Herr Jesus musste erst dem Vater Recht geben. Er musste seine Gerechtigkeit wiederherstellen, seine Ehre wiederherstellen. Darum war er der Mittler. Der Mittler, damit wir zu Gott kommen, wie es heute Morgen so schön hieß, wir haben den Priesterdienst, wir dürfen als Priester zu Gott bringen. Und darum konnte nur durch den Herrn Jesus, indem er den Geist ausgoss, der Vater wieder zu uns kommen. Dann war es erledigt, weil es gesühnt war, nicht weil Schwamm drüber gemacht wurde, es war gesühnt. Und so geht es auch im zwischenmenschlichen Bereich. Es muss bereinigt sein. Man kann nicht Unrecht einfach sagen, ja, es war nicht so schlimm. Wenn es uns betrifft, ja, dann verteidigen wir uns. Aber wenn es andere betrifft, dann denken wir oft, ach, ich gehe da drüber weg. Nein, dieses Empfinden hat uns Gott gegeben und wir sehen hier, wie Gott den Herrn Jesus gebraucht hat, warum er dem Herrn Jesus einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist, weil er der Mittler ist, der uns zu Gott gebracht hat und der Gott zu uns gebracht hat. An Karfreitag uns zu Gott und in der Auferstehung und an Pfingsten Gott zu uns. Und was sagt der Herr Jesus hier, wenn er von Pfingsten spricht? Was meint er hier mit dem Dürsten? Was meint er hier mit dem Glauben? Ganz konkret sagt er hier, wen dürstet, der komme Und jeder Mensch hat einen Durst. Gott hat uns so geschaffen, dass wir ein Bedürfnis haben, das gestillt werden muss. Das sagen viele, die noch nicht gläubig sind. Ich suche es, aber ich habe es noch nicht. Oder wenn einer ihn gefunden hat, oder ich und du dürfen sagen, jetzt bin ich gesättigt. Jetzt habe ich den Herrn, ich habe Frieden mit Gott, jetzt bin ich glücklich. Dieser Durst ist von Gott in jedes Herz gegeben. Zwar erfüllt der eine oder andere diesen Durst mit falschen Dingen, aber wirklich satt wird der Mensch nur, wenn er diesen Durst mit Gott stillt. Und da hatte ich euch gestern Abend ein Zitat gegeben, das drückt es so gut aus, ein Zitat von dem Kirchenvater Augustinus, den ja seine Mutter so umbetet hat, ein furchtbares Leben geführt hat, aber Gott hat ihn nachher wunderbar gebraucht. Er sagte, das Wort Gottes ist der Gegner deines Willens, bis es der Urheber deines Heils wird. Solange du dein eigener Feind bist, ist auch das Wort Gottes dein Feind. Sei dein eigener Freund, dann ist auch das Wort Gottes mit dir im Einklang. Das ist das Gleiche, was wir in Sprüche 8 lesen. Wer mich findet, der findet das Leben und wird Wohlgefallen vom Herrn erlangen. Wer aber an mir sündigt, der verletzt seine eigene Seele. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Wir haben gestern Abend gesehen, wie furchtbar es ist, wenn ein Mensch Nein sagt zu Gott und es einen zu spät gibt. Das sehen wir auch hier, die große Verantwortung, entweder oder. Wir können Gott gegenüber keine neutrale Stellung einnehmen. Wer mich findet, der findet das Leben und wird Wohlgefallen vom Herrn erlangen. Wer aber an mir sündigt, der verletzt seine Seele, er schadet sich selber. Alle, die mich hassen, den Herrn Jesus, lieben den Tod. Und er sagt es so, das Wort Gottes ist der Gegner deines Willens, deines Eigenwillens, bis es der Urheber deines Heils wird, bis du sagst, ja, Herr, ich habe dich ans Kreuz gebracht. Solange du dein eigener Feind bist, ist auch das Wort Gottes dein Feind. Also wenn du gegen das Wort Gottes dich stellst, stellst du dich eigentlich gegen dich selber. Sei dein eigener Freund, dann ist auch das Wort Gottes mit dir im Einklang. Das ist durch den Geist. Das ist durch das mit ihm Sterben. Und der Herr Jesus zeigt hier ganz klar in diesem Vers, was das konkret bedeutet. Wer an mich glaubt, und was fügt er dann hinzu? Wie die Schrift sagt. Wir haben es gestern Abend ausführlich besprochen. Wir können Gott und die Bibel nicht voneinander trennen. Die Bibel ist genauso wahr, wie Gott wahrhaftig ist. Der Herr Jesus wird darum auch genannt das Wort Gottes. Und ich möchte das noch einmal zeigen anhand Overhead-Projektors. Die Briefe sind uns ja gegeben, um uns das Wort Gottes zu lehren. Und da hatten wir gelesen, 2. Petrus 1, Vers 19, erinnert ihr euch daran, was da steht? Wir haben aber desto fester das prophetische Wort und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und es heißt dann weiter, Vers 20, 21, es ist keine Sache eigener Auslegung, es ist geschrieben von Menschen, getrieben durch den Heiligen Geist. Also Wort Gottes, die Bibel und der Heilige Geist gehören untrennbar zusammen. Dann der andere Schlüsselvers, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt. Und dann schlagen wir jetzt noch einmal auf die dritte Stelle, die wir gestern nicht hatten. 1. Petrus 1, Vers 10 und 11. Das empfehle ich euch auch auswendig zu lernen. 1. Petrus 1, Vers 10 und 11. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die auf euch kommen sollte. Und haben geforscht, auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi, der in ihnen war. Es war noch nicht Pfingsten, aber der Geist Christi war schon in den Propheten. Und zuvor bezeugt hat, und jetzt kommen die beiden Hauptdinge, die uns durch den Herrn Jesus beschenkt sind, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach, sein Sühnetod auf Golgatha, Karfreitag und Ostern, Ostern und Pfingsten, Himmelfahrt und Pfingsten, die Herrlichkeit danach. Das haben schon die Propheten geweissagt und danach geforscht, und Gott hat es ihnen durch den Geist Christi gegeben. Also das Wort Gottes, der Geist Gottes, das geht immer zusammen. Wir können nicht irgendwelchen Eingebungen folgen, die nicht mit der Lehre der ganzen Schrift übereinstimmen. Der Feind hat ja auch das benutzt, um viele Irrbewegungen ins Leben zu rufen. Und bei uns ist es wichtig, dass wir die ganze Lehre kennen, damit wir unterscheiden und nicht die Vermischung annehmen, sondern die Eindrücke des Geistes, die er uns gibt, immer auf die Grundlage des Wortes Gottes, der ganzen Lehre der Bibel stellen. Und hier sehen wir, es ist ja nur ganz schwach dargestellt. Unsere Worte finden gar nicht, wie wir es ausdrücken sollen. Aber mir hat es damals geholfen, darum gebe ich es immer gerne weiter. Der Geist Gottes, den wir ja nicht sehen, hat sich im Wort manifestiert, beziehungsweise hat das Wort, durch das Wort hat er den Herrn Jesus uns groß gemacht. Der Geist Gottes hat das Wort eingehaucht, wie es 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt, alle Schrift von Gott eingehaucht, von seinem Geist eingehaucht, sodass wir ihn hören können. Weil den Geist können wir ja sonst nicht erfahren. Darum hat er sich im Wort geoffenbart. Und darum haben wir gelesen in 1. Mose 1, der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach. Der Geist und das Wort haben die erste Schöpfung hervorgebracht. Und Gott sprach und es geschah. Die ganze Geschichte ist eine Offenbarung der Erfüllung des Wortes Gottes in Gericht und in Gnade. Und auch die Neuschöpfung geschieht durchs Wort und durch den Geist, nämlich die Wiedergeburt. Das ist ja die Neuschöpfung. Das wollen wir heute Abend nicht näher betrachten. Ich möchte jetzt noch etwas aufzeigen mit der Folie, was uns helfen wird, Pfingsten vielleicht noch besser zu verstehen und zu begreifen, auch das eigene Erfülltwerden mit dem Geist Gottes. Wir haben so klar eben gehört vom Herrn Jesus, der Geist war noch nicht da. Warum war er noch nicht da? Denn Jesus war noch nicht verklärt. Das heißt, er war noch nicht an das Kreuz gegangen. Und für uns gilt das, wir können nicht sühnen, das ist ganz klar, aber für uns gilt es, wir können ohne Zerbruch nicht voll Geistes werden. Wir müssen erst mit uns ans Kreuz kommen, um Pfingsten zu erleben. Und das, meine ich, ist so sehr schön dargestellt in dem, was Gott uns durch den Apostel Paulus auch weitergibt. Der Jesus Christus ist am Kreuz der Sieger geworden über unser Ich, den Eigenwillen, über die Sünde, die wir von Adam ererbt haben, über die Sünden, die wir selber zu verantworten haben, über die Welt, das ist Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Leben, hoffärtiges Wesen, über die Dämonen, über den Teufel und den letzten Feind, den Tod. Das alles hat der Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha besiegt. Und wenn wir nun zum Glauben gekommen sind, durch die Wiedergeburt, durch das Wort Gottes und den Geist Gottes, dann heißt es in Römer 6, Vers 6, ich bin mit Christus gekreuzigt. Also ich bin mitgekreuzigt. Oder in Johannes 1, 29, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Oder 1. Petrus 2, 24, er hat selbst an seinem Leib unsere Sünden an das Holz getragen. Oder Galater 6, Vers 14, die Welt ist mir gekreuzigt und ich der Welt. Oder Kolosser 2, Vers 15, er hat die Mächte der Finsternis öffentlich zur Schau getragen. Oder Hebräer 2, Vers 14, er hat dem, der des Todes Macht hatte, dem Teufel, die Macht genommen. Oder 2. Timotheus 1, Vers 10, er hat den Sieg über den Tod vollbracht. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. 2. Timotheus 1, Vers 10. Damit hat der Herr Jesus alle Sünde besiegt. Den Spiritualismus, die Sünden unseres Geistes. Wenn ein Mensch nicht wiedergeboren ist, dann ist sein Geist tot und betet Dämonen an eigentlich. Oder Kinder Gottes, die in Sünde leben, opfern ihr Leben Dämonen. Das ist Spiritualismus. Heute eine Sünde, die grassiert wie nie zuvor bei uns hier in Europa, auch in Israel. Und die andere Sünde ist der Materialismus. Beides ist furchtbar und beides ist inbegriffen in dem Sühnetod des Herrn Jesus. Er war dem Geiste nach immer mit dem Vater verbunden. Darum lag das Wohlgefallen Gottes auf ihm. Und als wahrer Mensch hat er immer seine leiblichen Bedürfnisse unter den Gehorsam des Vaters gestellt. Meine Speise ist, den Willen Gottes zu tun. Er hat gesiegt über den Teufel, als er hungrig war und hätte Brot essen zu Steinen machen können. Nein, er hat seine leiblichen Bedürfnisse unter den Gehorsam gestellt und hat sich ganz Gott zur Verfügung gestellt. Und um seines Sieges willen wird sein Tod mir und dir und allen, die ihm glauben, angerechnet. Und indem wir dieses Kreuz von Golgatha noch tiefer verstehen und annehmen, das ist die Wahrheit. Ich bin mitgekreuzigt, mit begraben, auferstanden. Die Sünde, die Sündenwelt, Dämonen, Teufel, Tod ist gekreuzigt, ist gerichtet, hat nicht mehr das letzte Wort. Noch müssen wir damit kämpfen, damit wir bewährt werden und bewahrt bleiben durch Gottes Macht. Aber noch dürfen wir von dem Sieg aus, mit dem Sieger des Herrn Jesus, Sieg haben in all diesen Dingen. Das ist die Wahrheit. Und durch Psalm 49, Vers 8 und 9 sehen wir, wir könnten niemals erlösen. Das konnte nur der reine Mensch, der ohne Sünde war. Wir dürfen in Selbstverleugnung ihm dienen. Und darum hieß es auch in diesem Wort von Augustinus, solange, ich lese es nochmal vor, das Wort Gottes ist der Gegner deines Willens. Dazu muss man sagen, der Gegner deines Eigenwillens. Solange ich meinen eigenen Willen tun will, kann der Geist Gottes mich nicht führen. Dann ist das Wort Gottes mein Gegner. Bis es der Urheber deines Heils wird, wenn du sagst, Gott, du hast recht, nicht ich habe recht. Du hast recht. Dann wird dir das Wort Gottes zum Urheber deines Heils. Solange du dein eigener Feind bist, ist auch das Wort Gottes dein Feind. Wenn du dich selber suchst und dich selber kreist, dann hast du die Bestimmung Gottes verloren, weil Liebe verschenkt sich. Und dann ist sie glücklich. Wenn wir uns selber suchen, dann zieht sich der Geist Gottes zurück und wir werden ganz unglücklich. Das weiß jeder von uns. Sei dein eigener Freund in dem Sinne, dass du mit dem Herrn Jesus zusammenarbeitest. Der wahre Mensch ist der, der im Gebet zu Gott lebt. Das hat uns der Herr Jesus vorgemacht. Der wahre Mensch ist der, der mit Gottes Geist zusammenarbeitet auf der Grundlage des Wortes. Dann bist du dein eigener Freund. Dann ist auch das Wort Gottes mit dir im Einklang. Und so müssen wir Selbstverleugnung richtig verstehen. Der Feind hat auch diese wunderbare Wahrheit missbraucht, sodass Menschen krank wurden, weil sie immer Nein zu sich selber sagten und ihren eigenen Willen gebrochen haben. Das benutzt der Feind, um Menschen psychisch krank zu machen. Das ist nicht Selbstverleugnung. Selbstverleugnung heißt nicht, dass wir unseren eigenen Körper oder unsere eigene Seele zerstören. Dann hätte Gott uns keinen Willen gegeben und keine Gedanken, keine Vernunft und keine Gefühle. Gott hat uns den eigenen Willen gegeben, die eigenen Gedanken und die eigenen Gefühle, damit wir diese wunderbaren Kräfte jetzt durch Golgatha mitkreuzigen lassen. Damit wir jetzt sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich meinen Willen jetzt ganz eins machen darf mit deinem Willen, dann bist du dein eigener Freund. Nicht den eigenen Willen ausschalten und nicht den Verstand ausschalten und nicht die Gefühle ausschalten. Das hat der Feind fertiggebracht, Kinder Gottes krank zu machen. Dann wollen sie nichts mehr und dann kann der Feind uns ganz schnell gebrauchen, wenn wir selber nicht mehr wissen, was wir wollen. Oder wenn einem Kind der Wille gebrochen wird. Der Eigenwille, der muss ans Kreuz. Aber die kostbare Gabe des Willens, das Zentrum einer Persönlichkeit, das dürfen wir mit Gott zusammen wunderbar einsetzen, um jeden Preis seinen Willen zu tun. Und der Verstand, ja, warum hat Gott uns den Verstand gegeben? Wissenschaftler, die über das Gehirn forschen, sagen, der Mensch ist unendlich in seinem Denken. Ob er alt ist oder jung, das hat damit gar nichts zu tun. Und da sehen wir etwas davon, was Gott noch für uns hat. Den Verstand hat er uns nicht gegeben, damit wir jetzt diese geistigen Dinge nicht durchdenken. Darum fragt ja ein Kind, warum, warum, warum? Darum sind wir neugierig. Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts. Gott hat es uns geschenkt, damit wir nicht unsere eigenen Gedanken ohne Gott uns machen. Das ist verkehrt. Aber wenn wir die Gedanken in der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, mit Gottes Wort erfüllen, dann werden wir in die Tiefen Gottes geleitet. Wir verstehen Dinge tiefer, auch von der ganzen Naturwissenschaft her und von der Geisteswissenschaft her. Darum sagt ja Psalm 119, ich bin gelehrter als alle meine Lehrer. Weil dann verstehst du die Dinge Gottes und die Dinge der Menschen. Und unsere Gefühle, wie viele Kinder Gottes leiden unter ihren Gefühlen. Manche sagen, du musst deine Gefühle übergehen. Ja, Gott hat uns auch Gefühle gegeben, damit wir sie in der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist gebrauchen. Lieben, so wie er liebt. Hassen, so wie er hasst. So empfinden, wie er empfindet. Kostbar ist doch dieses. Und die Reihenfolge ist ja wunderbar. Wir haben das einmal, ich denke, schon hier besprochen. Wenn wir den Herrn Jesus anschauen, der wahre Mensch, er hat in seinen Gedanken, in seinem Verstand Gott erkannt wie niemand von uns. So hat er gedacht aus der Schöpfung, aus dem Wort Gottes, aus seinem Gewissen. Und weil er Gott so erkannte, war sein Gefühl überströmend von Liebe zu seinem Gott und von Hass zur Sünde. Sonst wäre er nicht an das Kreuz gegangen, und von Liebe, von überströmender Liebe zu uns. Darum ging er ans Kreuz. Und weil er Gott so sah und so empfand, wollte er Gottes Willen tun. Und genauso ist es auch bei dir und bei mir. Er will, dass unser erleuchteter Verstand ihn erkennt, im Geist, wie er in Wahrheit ist. Und dann kannst du nicht mehr sagen, Herr, ich will dich nicht. Wenn wir die Lüge vor Augen haben, ich erinnere mich noch gut, als meine Mutter starb, meine erste Mutter, da habe ich nachher mit Gott ein Stück weit gehadert. Aber in der gleichen Nacht musste ich sagen, Herr, vergib mir. Ich habe nicht erkannt, wie du in Wahrheit bist. Mein Verstand war verblendet von der Lüge des Teufels. Und dadurch haben meine Gefühle sich dann plötzlich gegen Gott gestellt. Und mein Wille war gelähmt Gott gegenüber. Aber als er mir in der gleichen Nacht begegnete und zeigte, was ist denn ein Leben ohne mich, da musste ich zusammenbrechen und sagen, Herr, lieber das Leid mit dir, als ohne dich durch dieses Leben zu gehen. Da sah mein innerer Mensch wieder, der Verstand sah wieder, wie er ist. Und dann konnte ich nicht anders als sagen, Herr, vergib mir, dich will ich lieben über alles. Und dann wollte mein Wille wieder, was er will. Und so geht es jedem von uns. Je mehr du Gott erkennst, wie er in Wahrheit ist, bist du dein eigener Freund. Und dann wirst du ihn sehen, wie er ist. Dann wirst du empfinden, wie er empfindet. Und dann wirst du wollen, wie er will. Darum sehnt er sich so sehr danach, dass wir ihn in seinem Wort suchen und erkennen. Und jetzt ist schon wieder Zeit, aber ich wollte mit euch doch noch, wir fahren mal etwas weiter, doch noch zeigen, wie Pfingsten nicht nur von dem Herrn Jesus so klar beschrieben wird, hier an dem Laubhüttenfest, sondern wie schon im Alten Testament nicht nur Pfingsten vorausgesagt wurde. Das sehen wir ja in Jesaja 32, in Jesaja 44, Joel 2, sondern auch schon von Mose gegeben wurde. Wir schlagen mal auf, 2. Mose Kapitel 12, sehen wir, wie Gott Pfingsten vorbereitet hat. Das ist kostbar zu sehen. 2. Mose 12, wir lesen mal nur ganz am Anfang. Es ist ja das Kapitel des Auszuges aus Ägypten, das Kapitel, wo Israel auszieht aus Ägypten. Und da lesen wir, der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland, dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein. Und von ihm sollt ihr die Monate des Jahres anheben. Also mit der Erlösung Israels aus der Knechtschaft begann das Jahr für Israel. Dann lesen wir, an der Vers 3 noch, saget der ganzen Gemeinde, sagt Gott zu Mose und durch Mose der Gemeinde, saget der ganzen Gemeinde Israel und sprecht, am 10. Tage dieses Monats nehme ein jeglicher ein Lamm, wo ein Hausvater ist, je ein Lamm zu einem Haus. Und dann wird der Auftrag gegeben, das Lamm zu schlachten und auszuziehen. Dann schlagen wir auf Kapitel 19 und lesen auch am Anfang. Im dritten Monat nach dem Ausgang der Kinder Israel aus Ägypten kamen sie dieses Tages in die Wüste Sinai. Achten wir noch einmal auf die Zeitangabe. Im dritten Monat nach dem Ausgang der Kinder Israel aus Ägypten kamen sie dieses Tages in die Wüste Sinai. Und jetzt schlagen wir auf 3. Mose 23. Und wenn ihr die Skoffelbibel habt, da könnt ihr nachschauen. Da werden die Kalender angegeben von Israel. Und sonst sage ich es euch einfach jetzt. Der erste Monat entspricht dem Nisan in Israel, unserem März oder April. Im März feiern wir Ostern, da war der Auszug aus Ägypten. Das entspricht der Schlachtung des Passahlammes als Hinweis auf das Sühnopfer unseres Herrn Jesus. Und dann haben wir gelesen, am dritten Monat, also März, April, Mai, kamen sie wo an, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen waren? Am Sinai. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz hier in diesem Kapitel noch, wie Gott durch Mose Israel Feste gibt, 7 Feste, und wie er in den ersten 3 Festen diese 2 Hauptdinge des Herrn Jesus offenbart, nämlich seine Leiden und seine Herrlichkeit danach. Wir lesen die Feste des Herrn, 3. Mose 23, Vers 4. Dies sind aber die Feste des Herrn, die ihr heilige Feste heißen sollt, da ihr zusammenkommt. Am 14. Tag des ersten Monats gegen Abend ist des Herrn Passa. Haben wir eben gelesen, 2. Mose 12. Am 10. Tag sollten sie es schlachten und dann musste es 3 Tage besehen werden, ob es auch fehlerlos ist. Und dann am 14. sind sie ausgezogen. Das Fest des Passa sollte erinnern an die Erlösung Israels aus Ägypten, an ihren Exodus. Dann, am 15. desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote des Herrn. Da sollt ihr 7 Tage ungesäuertes Brot essen. Das ist der Samstag, der Karsamstag. Das ungesäuerte Brot spricht wovon? Von dem Herrn Jesus, der ohne Sauerteig war. Ohne Sünde, ohne Heuchelei. Der Sauerteig in der Bibel ist immer ein Bild für Sünde, für Böses und für Irrlehre, für Heuchelei. In dem Herrn Jesus war kein Sauerteig. Darum zeugt seine Grablegung davon, dass er wirklich als der reine Mensch für uns gestorben ist. Darum wollte auch Gott nicht, wie die Juden es wollten, ihn in die Kehrichtablage bringen. Das hatten die eigentlich vor. Das hat Gott nicht zugelassen. Josef von Arimathea musste ihm sein neues Grab geben. Wie wichtig Gott die Grablegung ist, ganz wichtig ist Gott die Grablegung. Also nicht die Urnenbestattung und diese Dinge, auch nicht Waldbestattung, See oder was man heute alles sucht, weil man den Herrn nicht sucht. Und dann Vers 7, der erste Tag soll heilig sein unter euch, da ihr zusammenkommt, da sollt ihr keine Dienstarbeit tun. Der 7. Tag soll euch auch heilig heißen. Und dann Vers 9, der Ostersonntag. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und werdet's ernten, so sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zu dem Priester bringen. Da soll die Garbe gewebt werden vor dem Herrn, dass es von euch angenehm sei. Solches soll aber der Priester tun des Tages nach dem Sabbat. Manche sagen ja, das Sonntag ist alles nichts. Aber hier steht's, es ist der Sonntag, der erste Tag nach dem Sabbat, der Tag. Ostersonntag steht hier schon im Alten Testament. der Tag der Auferstehung des Herrn Jesus, dargestellt in der Garbe, in der einen Garbe, der Erstlingsgarbe. Wer war der Erstling, der auferstanden ist? Wie sie heißt, Vers 10, der Herr Jesus, der Erstling aus den Toten, der Herr Jesus, 1. Korinther 15. Und jetzt gehen wir weiter zu Vers 15. Danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, also von Ostersonntag ab, da ihr die Webegarbe brachtet, 7 ganze Wochen. März, April, Mai, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten. Wir haben jetzt Mai, wir haben jetzt Pfingsten. 7 ganze Wochen, 50 Tage, 49 Tage und der 50. Pentekoste, Pfingsten, bis an den Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage, daher kommt das Wort Pfingsten, sollt ihr zählen und neues Speisopfer dem Herrn opfern und sollt's aus euren Wohnungen opfern, nämlich 2 Webebrote von 2 Zehnteln Semmelmehl, gesäuert und gebacken, gesäuert. In der Gemeinde ist noch Sauerteig. Die Gemeinde hat noch Sünde in sich. Ich und du und jeder, der in die Gemeinde kommt, bringt noch die Sünde mit. Darum gesäuert das Wochenfest. Zu Erstlingen dem Herrn. Also nicht nur eine Webegabe wie an Ostern, der Herr Jesus mit all seinen Auferstandenen, sondern 2 Webebrote. Warum 2 Webebrote? Wir schlagen auf Epheser 2. Das wurde dem Paulus geoffenbart. Warum 2 Webebrote? Paulus, der die Lehre Gottes vollenden sollte, er sagt in Epheser 2 so wunderbar klar, Vers 14 folgende: Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat. Aus welchen beiden? Aus Israel und den Nationen. Weil Israel konnte doch nicht fassen, dass die Heiden zum Glauben kommen. Nein, niemals. Diese Heiden, die waren so mit Sünde verstrickt, mit Unmoral. Aber er hat aus beiden, aus Israel und den Nationen, eins gemacht und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm die Feindschaft, nämlich das Gesetz so in Geboten gestellt war, auf das er aus zweien, Juden und Heiden, einen neuen Menschen in ihm selber schüfe und Frieden machte. Und dass er beide versöhnte mit Gott, Juden und Heiden, in einem Leibe, durch das Kreuz und hat die Feindschaft getötet durch sich selbst. Und er ist gekommen, hat verkündigt dem Evangelium den Frieden, euch, die ihr ferne wart, uns Heiden, und denen, die nahe waren, den Juden. Denn durch ihn haben wir den Zugang alle beide in einem Geiste, das war Pfingsten, zum Vater. Und Kapitel 3, Vers 6 bestätigt es nochmal, das Geheimnis, das vor Zeiten nicht kund war. Epheser 3, Vers 5 und 6. Welches nicht kundgetan ist in den vorigen Zeiten den Menschen. Also als Israel die Feste feierte, haben sie das noch nicht verstanden. Warum die Erstlingsgabe an Ostern? Warum 2 Webebrote am Wochenfest? Das haben sie noch nicht gewusst. Denn das Geheimnis war in vorigen Zeiten nicht kundgetan den Menschenkindern, wie es nun offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten. Durch den Geist, durch Pfingsten. Nämlich, und jetzt kommt das, dass die Heiden Miterben seien und miteingeleibt und mitgenossen seiner Verheißung in Christo durch das Evangelium. Und jetzt, wir haben gesehen, sie zogen aus im März, am 10., am 14. Und dann haben wir gelesen, 2. Mose 19, am 3. Monat, März, April, im Mai, nach 50 Tagen, das steht jetzt nicht 50 Tage, kamen sie zum Sinai. Was geschah am Sinai? Am Sinai bekamen sie Gottes Wort, die 10 Gebote. 2. Mose 20, also nachdem sie ausgezogen waren, hat Gott sie bestimmt an den Berg Sinai, um hier ihnen seinen heiligen Willen kundzutun. Ich bin der Herr, dein Gott. Und Gott redete alle diese Worte und sagte: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthause geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das erste Gebot. Das zweite: sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Das dritte: und da gehört, bete sie nicht an, diene ihnen nicht. Da gehört auch hinein, er vergilt der Väter Missetat an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Das vierte, du sollst den Sabbat heiligen. Da müssen wir sehen, das wird nie im Neuen Testament erwähnt. Hier, wir sind eingegangen in die Sabbatruhe. Wir dürfen nach der Führung des Herrn den Tag oder alle Tage heilig halten. Der Sabbat ist das einzige Gebot, das nicht im Neuen Testament erwähnt wird. Alle anderen Gebote und noch viel mehr erwähnt der Herr Jesus im Neuen Testament. Und das fünfte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Das sind also auf der einen Tafel die fünf Gebote, die Gott betreffen, und auf der anderen Tafel die fünf Gebote, die den Menschen betreffen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht lügen und nicht beneiden. Mit meinen Worten gesagt. Dieses Du sollst nicht war was für die Menschen unmöglich zu erfüllen. Und jetzt hat Gott durch Pfingsten geschenkt, du wirst erfüllen. Und das ist im Hebräischen, im Urtext, in den Geboten sichtbar. Wenn ihr die Gebote lest, du sollst nicht, lo, 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 dann kann man genauso gut übersetzen, du wirst nicht den Namen deines Gottes missbrauchen. Du wirst nicht andere Götter neben mir haben. Seit Pfingsten können wir Gottes Wort halten. Und so erfüllt sich durch Pfingsten der Sinai. Und es ist abgetan, wie wir es eben bei der Gemeinde gelesen haben, die Feindschaft, dass man sich moralisch höher stellt als der andere, die Gesetzlichkeit, dass man aus eigener Kraft gerettet werden will. Die Gebote werden jetzt erfüllt durch den Heiligen Geist in den Kindern Gottes. Und darum lesen wir in Jeremia 31, er hat den neuen Bund gemacht und uns hineingenommen in den Bund, den er mit Israel gemacht hatte. Jeremia 31, Vers 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen. Und zwar so, Vers 33. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Und das ist Pfingsten. Und in diesen Bund sind wir aus den Heiden mit hineingenommen. Epheser 2 und 3. Und so dürfen wir jubeln und uns freuen, dass er jetzt durch uns, in uns tun und lehren will, der Herr Jesus, was seinen Plan vollendet, dass durch uns offenbar wird, wer Gott in Wahrheit ist, wie er denkt, wie er empfindet, und wie er will. Und er will dich und mich und seine weltweite Gemeinde dazu gebrauchen, sein Reich zu bauen, bis er wiederkommt. Zuerst zur Entrückung seiner Gemeinde und dann in großer Kraft und Herrlichkeit. Und wir dürfen in dem Maße, wie wir das Kreuz anwenden in unserem Geist, unvermischt mit allem Bösen, ungehindert erfüllt werden, mit seinem Geist. Ich sage es noch einmal, in dem Maße, wie wir unser natürliches Leben an sein Kreuz geben, mitgekreuzigt, unvermischt mit Welt und Sünde, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen und in unserem Willen, dürfen wir erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und damit das geschieht, brauchen wir Gottes Wort. Werdet voll Geistes, indem ihr untereinander euch ermahnt und ermutigt mit geistlichen, lieblichen Liedern, mit Gottes Wort. Damit wir das Kreuz aufgerichtet behalten, in unserem Geist unvermischt bleiben mit Welt und Sünde, in unserem Denken, Fühlen und Wollen und dann auch Reden und Tun. Und so dürfen wir uns freuen über den, der gesagt hat, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen und es wird in dir ein Brunnenquell, der bis ins ewige Leben quillt, durch den viele gesättigt werden. Und das alles um Jesu Willen. Darum hat Gott ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Amen. Wir wollen aufstehen und ihn preisen. Unser Vater im Himmel, du Schöpfer der ersten Schöpfung, die durch den Sündenfall fiel, und du Schöpfer der Neuschöpfung, der du durch das Opfer von Golgatha, durch unseren Herrn Jesus, uns zu dir zurückgebracht hast und der du auch wieder durch ihn, durch den Heiligen Geist zu uns gekommen bist. Dass es jetzt möglich geworden ist, aus dem du sollst, ein du wirst, zu erfahren in unserem Alltag, dass wir unser Denken immer mehr reinigen und korrigieren lassen, dass wir denken lernen, wie du denkst, dass wir unsere Gefühle reinigen und durch das Kreuz unvermischt sein lassen mit allen unheiligen Gefühlen und auch mit der Passivität, sondern mit dir aktiv zusammen arbeiten, so wie du es, Herr Jesus, immer getan hast in den 33 Erdenjahren, dass du jetzt in uns dieses tun willst, auch dass unser Wille ganz mit deinem Willen zusammenarbeitet. Wie freuen wir uns, wenn wir dich erkennen, wie du bist. Und wie groß ist die Sehnsucht, dich noch immer tiefer zu erkennen in dieser Schönheit, wie du bist. Und darum zieh uns dir nach und deine weltweite Brautgemeinde, dass die Welt und Israel an uns sieht, wie du bist und uns an den Zipfel greifen und sagen, ich will auch diesem Gott folgen. Ja, lass uns erfüllt werden mit deinem Geist, gereinigt und durchkreuzt alles eigene, natürliche, fleischliche, seelische Wesen, damit dein Geist uns erfüllen kann, alle Kammern unseres Geistes und unseres Leibes. Reinige du durch das kostbare Blut unseres Herrn Jesus und erfülle du mit deinem Geist, mit deinem Wort, um Jesu Willen und in Jesu Namen. Und gib weltweit, dass noch viele diese Erweckung erleben und dein Wort sich erfüllt und du bald wiederkommst und auch Israel zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und wir die Gnadenzeit ausnutzen, uns vom Heiligen Geist senden lassen, aussondern lassen und gut auf seine Stimme hören, Tag für Tag, dass wir hören, wie Jünger hören und tun durch dich, wie du getan hast, in den Werken erfunden werden, die du zuvor bereitet hast für jeden von uns. Welch einen Gott haben wir, der uns in Ewigkeit bei sich haben will und der will, dass unsere Werke uns nachfolgen. Wir beten dich an, wir freuen uns über dich und dass das möglich ist, mitten im zunehmenden Chaos und Abfall, wie ein Habakuk, dich zu umarmen und zu sagen, ich aber will mich freuen des Herrn. Amen.
Thank you.
Jetzt wollen wir noch aufstehen und um den Segen des Herrn bitten. Gestern Abend haben wir um den aaronitischen Segen aus dem Alten Testament gebeten. Heute Abend wollen wir um den Segen bitten, den der Apostel Paulus uns in 2. Korinther 13, Vers 13 gibt, den apostolischen Segen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.